Hello Friends, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch, meinem preisgekrönten Plauder-Podcast. Und ich muss sagen, heute habe ich euch wieder einiges zu erzählen, bist narrisch. Nummer 1, ich möchte gerne über das Podcasten sprechen. Nummer 2, vielleicht ein bisschen über den Sommer, wir werden sehen. Ich bin nicht ganz alleine, muss ich dazu sagen.
Das ist so, weil ich bin natürlich auch hier. Hallo, Clemens Patek von Was wichtig ist, unserem Presse-Podcast und Sie wissen es wahrscheinlich schon, wir haben jeden Freitag Gäste aus dem Podcast-Universum Österreichs eingeladen und ich freue mich sehr, dass Michi Buchinger heute bei uns im Studio ist. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir reden eben ein bisschen übers Podcasten und über den Sommer. Wie ist denn der Sommer so für dich? Also ist das überhaupt eine signifikante Zeit, abgesehen von Temperatur? Letzte Woche haben wir noch über Ferienbeginn gesprochen und so weiter. Wie gehst du dann in den Sommer rein? Spürst du den überhaupt?
Grundsätzlich habe ich mich ganz lange definiert als ein Mensch, der eigentlich gar keinen Sommer mag. Und ich würde sagen, bis Ende 20 habe ich immer gesagt, ich bin voll der Herbstmensch und ich mag den Winter. Und im Sommer fühle ich mich gar nicht so gut. Und ich weiß nicht, irgendwann hat sich ein Schalter umgelegt. Vielleicht, weil mir bewusst worden ist, dass ich nimmer mehr, also ich hoffe schon, dass ich sehr alt werde, aber ich habe nur noch begrenzt viele Sommer in meinem Leben und deswegen werde ich versuchen, das zu genießen. Ich liebe den Sommer, man muss nur wissen, was man machen kann und was nicht. Also wenn mir nicht danach ist, dass ich rausgehe bei 34 Grad, dann gehe ich halt nicht raus.
Das halte ich für grundvernünftig, aber das heißt, Sommer ist für dich eine Temperatur, eine Jahreszeit, über die fängt, nehme ich an, nicht unbedingt mit einem Ferientag an, weil Ferien, bist du kein Lehrer.
Ich habe das überhaupt nicht am Schirm. Ich habe immer das Gefühl, ich höre viel Radio, da sagen sie immer, oh, Ferienbeginn, Feiertag und so weiter. Und ich denke mir, okay, hätte ich nicht mitgekriegt.
Aber nimmst du dich ein bisschen mehr raus im Sommer? Versuchst du den Plan ein bisschen dünner zu gestalten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis vor kurzem noch sehr viel als Kabarettist unterwegs und da habe ich dem Sommer immer regelrecht entgegengefiebert, weil das so ein bisschen bühnenfreie Zeit ist. Es sei denn, man ist halt gebucht für irgendwelche Sommerauftritte, Open Air. Bis vor kurzem oder bis vor 2-3 Jahren gab es auch bei meinem Influencer-Dasein noch sowas wie ein Sommerloch. Und jetzt, ich meine, es soll mir nichts Schlimmeres passieren. Ich habe das Gefühl, ich bin auch über den Sommer gut mit meinen Instagram-Social-Media-Engagements gebucht. Aber von dem her, ja, also außer, dass die Temperatur sich ändert, spüre ich den Sommer jetzt nicht so sehr.
Ich habe dich eigentlich noch gar nicht richtig vorgestellt, außer dich beim Namen zu nennen. Es gibt jetzt wahrscheinlich 20 Berufsgruppen, die ich jetzt aufzählen könnte. Ja. Ich würde es mit Content Creator, Autor, Kabarettist, YouTuber probieren. Waren da vier
Super.
Gute dabei?
Viele gute dabei. Ich habe letztens ein spannendes Video darüber gesehen, wo jemand gesagt hat, es ist dieser Tage alles Content. Ja. Wenn man länger darüber nachdenkt, ist ein Buch auch Content. Sagen wir einfach ja, Content natürlich. Creator. Ist einfach, ich mache einfach Inhalte.
Langfassungs-Content Creator. Creator. Welche Rolle spielt denn da dein Podcast in deinem Universum sozusagen des Contents?
Ich bin so froh, dass ich diesen Podcast habe, weil ich einfach finde, dass es zu einem wichtigen Sprachrohr geworden ist. Ich habe den gestartet im Jahr 2017, würde ich sagen, als, oder 18, I don't remember. Aber mein Problem war damals, dass ich es halt wirklich gespürt habe, dass ich das Gefühl habe, auf Social Media, besonders auf Instagram, sehen die Leute halt so 60-Sekunden-Clips von mir, wenn es eine Instagram-Story ist, auch 15 Sekunden. Und die erlauben sie dann schneller Urteil zu sagen, ah, der Michi ist deppert, der Michi ist so und so. Und ich dachte mir, ich gebe den Leuten ja gar nicht die Möglichkeit, mich richtig kennenzulernen, weil es die Plattform meiner Meinung nach auch nicht so hergibt. Deswegen dachte ich mir, gut, ich starte jetzt einen Podcast, da kann ich 20 bis 30 Minuten oder eigentlich so lange ich will, was vor mir hinplaudern und ein bisschen andere Bindung mit den Leuten eingehen. Würde ich jetzt zumindest mal sagen, oder zumindest den Leuten, die sich dann Zeit nehmen, das anzuhören, wirklich die Gelegenheit geben, mich so als dreidimensionale Person kennenzulernen, weil ich finde einen Podcast angenehm entschleunigt. Wenn ich auf Social Media durchscrolle, Instagram, TikTok, kriege ich selbst ein Stress, weil ich wirklich alle 5 Sekunden einen neuen Eindruck habe und ich bin ja selbst Podcast-Hörer und wenn ich mich dann mal hinsetze oder einfach durch die Gegend spaziere und so einen einstündigen Podcast höre, dann hat das schon irgendwie was sehr Entspannendes.
Das heißt, es ist durchaus so eine Art Kundenbindungsprogramm. Ein Programm klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr amtlich, aber durchaus um deine Community, deine Fans einfach.
Du hast voll recht. Ich habe mit ein paar Leuten zusammengearbeitet in letzter Zeit, die auch einen Podcast haben und Naja, im Gegensatz zu früher kann zumindest ich im Moment mit meinem Podcast nicht wahnsinnig viel Geld verdienen, aber die Leute, mit denen ich dann gesprochen habe, haben gesagt, ja, es ist super zum Brandbuilding, zur Kundenbindung, was auch immer, wie auch immer man es nennen mag. Ich erzähle gern was aus meinem Leben, was witzig ist. Natürlich ist dann hier und da mal so ein Hinweis dabei, hey, jetzt kommt mein Comedy-Programm im Fernsehen. Im Oktober erscheint ein neues Buch, also das schadet natürlich nicht, aber es ist jetzt keine Dauerwerbesendung.
Na gut, ist ja auch Teil deines Lebens, ne? Ist ja auch das, was du erlebst.
Genau, das werde ich ja wohl noch erzählen dürfen.
Ja, das hoffe ich doch auch. Es heißt ja Michi Buchingers Tagebuch und so erzählst du auch aus dem Nähkästchen, wie man so schon sagt. Wie gehst du eigentlich in so eine Folge rein? Hast du da so einen Themenleitfaden oder plauderst du drauf los und schaust, was passiert? Ist da viel Schnitt dahinter? Das sind jetzt so die Podcaster-Fragen, die
ich finde es gut, dass du das fragst, weil ich habe das Gefühl, die Leute haben immer so den Eindruck, ah, der Michi trat einfach das Mikrofon auf, dann redet er 20 Minuten durch und das ist halt so wie eine sehr lange Sprachnotiz.
Und so soll es wahrscheinlich wirken im Endeffekt, ne?
So soll es wirken, das ist pure Absicht. Aber ich habe schon immer so über die Woche verteilt mein kleines Google-Dokument, wo ich mir Notizen mache, dann schreibe ich rein, was so passiert ist und ich kann schon gut abschätzen, okay, jetzt war ich mit meinem Freund in Antwerpen, das sind sicher 10 Minuten, wo ich drüber reden kann, dann, keine Ahnung, habe ich letztens einen TED-Talk gehalten, da kann ich vielleicht 5 bis 7 Minuten drüber reden. Das heißt, ich habe schon so meine Anekdoten mit Notizen, mit vielleicht vereinzelten Gags mir aufgeschrieben und dann setze ich mich halt hin und trage das vor. Und dadurch, dass es halt ein Monolog ist, ich fange schon oft einen Satz neu an und in besonders stressigen Zeiten habe ich mir angewöhnt, dass ich sage, gut, am Montag setze ich mich hin und rede über Antwerpen, am Dienstag setze ich mich hin und rede über den TED-Talk und am Ende der Woche schneide ich es zusammen.
Ah, okay. Aber ich nehme an, du hast deine Themen und dann fängst du schon so zum Plaudern an.
Voll genau. Ja, also ich versuche es nicht auswendig zu lernen. Ich finde, das merkt man immer, aber ich rede halt gern frei über die Themen und dann finde ich es eigentlich ganz fein. Ich muss hier und da mal was rausschneiden. Ich hasse den Schnitt, ich mag das überhaupt nicht. Ich sitze dann so da und wenn ich schon mal merke, dass ich irgendein Sprichwort falsch verwende, wenn ich sage, mühsam ernährt sich die Taube, irgendwas Dummes sage, wo ich einfach merke, das ist nicht richtig, dann denke ich mir so, super, jetzt kann ich mir wieder, entweder muss ganz rausschneiden oder ich muss mich hinsetzen und das neu aufnehmen. Da wünschte wirklich, die künstliche Intelligenz wäre ein bisschen besser und ich könnte einfach den Satz eintippen und mein Stimmklon spricht es dann. Weil ganz ehrlich, nach 7 Jahren des Podcastings bin ich zu faul, um jeden Satz selbst zu sagen.
Na, allzu lange wird es nicht mehr dauern, glaube ich, dass du diese Gelegenheit hättest. Ich glaube, die Kollegin Anna Wallner hat ja schon ihre Stimme für künstliche Intelligenzifizieren lassen. Ja? Ja. Man kann sich unsere Pressetexte auch vorlesen lassen mit ihrer Stimme.
Ich habe das ebenfalls probiert mit einer KI. Mein Problem ist halt, dass ich sehr, ich meine, du hörst ja, wie ich rede, halt sehr österreichisch.
Ja, und da hat die KI viel zu lernen wahrscheinlich.
Voll, ist noch ein langer Weg.
Und du erzählst natürlich ganz banale Dinge aus deinem Leben oder auch, ja, zum Beispiel die wichtige Frage, ist deine Unterhose wieder aufgetaucht eigentlich?
Ich habe letztens meine Unterhose verloren während der Podcastaufnahme. Ich habe vorher Sport gemacht, das heißt, ich habe meine Sporthose angezogen. Ja, sie ist dann wieder aufgetaucht im Wäschekorb. Manchmal bin ich, also eh klar, aber ich bin dann voll überrascht von meiner eigenen Vernunft, dass ich mir einfach dachte, ich gebe die Unterhose in den Wäschekorb. Das mache ich normalerweise nicht, aber an diesem Tag.
Sehr vernünftig. Also für alle, die vielleicht die letzte Folge von Michi Buchingers Tagebuch nicht gehört haben, da erzählt er auch diese Anekdote und ich habe mich eben zuerst gefragt, warum erzählst du das eigentlich?
Na, ich erzähle manchmal, ich habe tatsächlich in dieser Folge mir gedacht, okay, ich erzähle das jetzt einfach, weil ich glaube, das ist echt. Ich glaube, manchmal finden die Leute sowas ganz witzig. Ganz ehrlich, manchmal würde ich gern so ein Focus Group machen, wo Leute auf der anderen Seite vor einem Spiegel sitzen und ich sitze dahinter und die sollen mir erklären, warum sie meinen Podcast hören, weil ich kann es manchmal einfach auch nicht nachvollziehen. Denken Sie das hört ihr gern? Wirklich?
Ich habe ein bisschen in die Bewertungen reingelesen auf Apple Podcast war es, glaube ich. Ein Kommentar war nur eine Sternbewertung. Der hat gemeint, der hat auf eine Begegnung zwischen euch referenziert und hat gemeint, du hast es ganz anders wiedergegeben.
Wirklich?
Ja. Aber das war lustig, weil ich habe mir das heute Vormittag auch gedacht, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du diese Situation hier im Podcast-Studio ganz eigenartig findest, würde ich mich dann nächste Woche als der Podcast-Redakteur mit irgendeinem Vornamen, den du dann aus dem Hut zauberst, wiederfinden. Wie gehst du damit um? Du erzählst einfach, was du siehst. Bist du öfters damit konfrontiert, dass jemand sagt, der fühlt sich nicht richtig verstanden oder passiert dir das?
Ich finde das voll spannend, dass du diese Rezension erwähnst, weil ich sie tatsächlich noch nicht gelesen habe, weil ich versuche, das nicht zu lesen, besonders auf so Apple Podcasts, denke ich mir, ja, No interest. Ja, ich kenne die Situation, aber dadurch, dass ich vor 16 Jahren angefangen habe mit YouTube-Videos und da schon oft sehr Persönliches erzählt habe. Meine ersten YouTube-Videos waren zum Beispiel über Lehrerinnen von mir an der Schule und da bin ich noch nicht so clever mit dem umgegangen. Ich habe zwar keine Namen genannt, aber gut, ich hatte halt nur eine Englischlehrerin, von dem her war klar, wen ich meinte. Und in weiterer Folge wird dann irgendwann angefangen, so meine kleinen Tricks zu entwickeln, dass ich sage, okay, ich ändere vielleicht das Geschlecht der Person, ich ändere den Beruf. Ich mache natürlich einen anderen Namen, ich gebe so ein paar Begebenheiten drumherum oder ein paar Gegebenheiten ändere ich einfach, sodass sie die Person hoffentlich nicht wiedererkennt und selbst wenn, dass zumindest Dritte diese Person nicht wiedererkennen, weil ich bin jetzt auch nicht so scharf darauf, verklagt zu werden. Und bis jetzt, Klopf auf Holz, hat es ganz gut funktioniert. Aber ja, wenn ich dann diese Rezensionen kriege, puh.
Es war auch nur eine, aber...
Naja, aber trotzdem, gut zu wissen. Ich werde sofort meinen Anwalt schicken.
Das ist noch so eine klitzekleine Frage, die vielleicht sich nicht alle stellen, aber ich frage mich dann immer, auch in deinem Kabarettprogramm erzählst du von Personen, heißen die immer gleich oder in jeder Show anders? Wenn du sagst, die hast du getroffen auf der Party, das ist die...
Grundsätzlich bin ich bei meinem Kabarettprogramm so ein bisschen wie ein Schienenfahrzeug. Ich mache das jeden Abend aufs Wort genau gleich. Vielleicht maximal, wenn irgendjemand im Saal ohnmächtig wird, sage ich so, oh no.
Aber das ist ja doch sehr, 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 sehr anders eigentlich, diesen Podcast zu machen. Das ist ja wirklich eine komplette andere Art, dich deinem Publikum zu präsentieren. Das Kabarett, das ja wirklich, wie du sagst, ein Text ist, den du dann so tust, als wäre es ganz relativ spontan eigentlich, ne? Und der Podcast, der eigentlich so spontan daherkommt.
Absolut. Ich finde das eh irgendwie spannend, dass man das dann auch so machen kann. Und mir hat das ja vorher niemand gesagt, dass, also das muss man auch mal ehrlich sagen, Kabarett beziehungsweise so ein Comedy-Programm ist schon geil, weil du überlegst dir das. Hast so ein paar Erfahrungen, Anekdoten, die du niederschreibst und dann kannst du das tatsächlich, glaube ich, 3 Jahre lang aufführen. Und anders als bei einem Podcast, wenn ich das mal ausgesprochen habe, hören so ein paar tausend Leute, dann kann ich die Geschichte kein zweites Mal erzählen. Beim Kabarettprogramm, voll gewurscht, da sitzen ein paar hundert Leute im Saal und die, die das nächste Mal kommen, sind hoffentlich andere Leute. Und das heißt, ich kann wirklich jeden Abend konsequent das Gleiche erzählen. Super. Easy money.
Ja, easy money. Aber man muss es natürlich auch mal dorthin bringen und lustig sein. Die Leute müssen schon auch erst kommen. Deine vielen Content-Kanäle wollte ich jetzt noch ansprechen. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, du schreibst an einem Krimi. Ist das richtig?
Ja, er ist grundsätzlich schon fertig. Erscheint da am 11. Oktober, also eh schon bald. Ich muss jetzt nur eben den Feinschliff machen. Und es ist insofern spannend, weil es, okay, es ist mein 6. Buch, aber es ist mein erstes fiktives Werk. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich mir so ein paar Dinge ausdenken kann. Oder vielleicht sind gewisse Dinge, die drin vorkommen, auch wahr. Aber ich sage dann, sorry, ist fiktiv.
Hast du dich darauf vorbereitet oder bist du da einfach, also ich meine, auf das Projekt natürlich, aber ich meine jetzt von deiner Schreibtechnik oder von der, wie schreibe ich einen Roman, einen Krimi? Oder bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen?
Nein, ich hätte mir nicht getraut, ins kalte Wasser zu springen, weil ich kenne das aus meiner Schulzeit, als ich auch gern geschrieben habe. Dann habe ich mal als Schüler angefangen, so eine Kriminalkurzgeschichte zu schreiben. Die hat am Schluss einfach null Sinn ergeben, weil ich keine dieser klassischen Krimi-Bausteine befolgt habe. Und ich habe jetzt einige Ratgeber gelesen in den letzten 2 Jahren zum Thema, ja, wie schreibt man einen Krimi? Also ich bin nicht die erste Person, die sich über diese Dinge Gedanken macht. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass das so ein Malen-nach-Zahlen-Krimi ist, aber es sind schon die ganzen Elemente drin, die ein Krimi haben soll. Am besten mehrere Hauptverdächtige. Dann natürlich die Person, die es im Endeffekt getan hat, ist natürlich aus diesem Pool an Verdächtigen. Nicht jemand, vorkommen ist. Tada, ich bin jetzt da, ich war's. Also es gibt natürlich ein paar Regeln. Ich habe mich da gehalten an die von Agatha Christie aufgestellten Regeln, dass du halt dem Leser, der Leserin, also ein bisschen das Gefühl gibst, okay, ich könnte den Fall selbst knacken. Aber es soll natürlich auch nicht zu offensichtlich sein. Es war irgendwie schwierig.
Das kann ich mir vorstellen und ich nehme an, es ist doch eine Portion Michi Buchinger dann drin. Oder ist es, ganz was anderes?
Na, es spielt natürlich in der Influencer-Welt. Ich habe das insofern. Mir ist die Idee vor ein paar Jahren gekommen, weil ich ganz zu dem Zeitpunkt viel Zeit verbracht habe mit einer Krimi-Autorin namens Theresa Brammer. Die finde ich voll cool. Die schreibt, zu diesem Zeitpunkt hat sie Krimis geschrieben, die so zum Beispiel an der Wiener Staatsoper spielen. Und sie hat dann gemeint, ein Krimi spielt ja immer ein bisschen mit einer Scheinwelt, wo vieles irgendwie schön ist und gut aussieht. Und dann hinter den Kulissen passiert halt das Schlimmste, was passieren kann, Mord. Und dann dachte ich mir nicht, bitte, was ist Instagram anderes als eine Scheinwelt? Dann habe ich gegoogelt, Influencer-Krimis gibt es noch nicht. Zumindest zu dem Zeitpunkt war mir keiner bekannt. Und dachte mir, okay, muss das selbst schreiben. Sonst macht es jemand anders.
Jetzt hast du gesagt, das ist ein Influencer-Krimi. Das ist ja so ein Alarmwort für manche ein bisschen. Ja. Was ist ein Influencer? Um Gottes Willen, was machen die? Wie würdest du dein Influencer-Dasein beschreiben? Was machst du eigentlich? Vielleicht erklärst du es uns doch noch in zwei, drei Sätzen. Was ist ein Influencer eigentlich?
Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe Influencer auch nicht als böses Wort. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Content Creator, weil im Endeffekt sagt eh jeder Influencer. Ich mache Inhalte im Internet, die versuchen, die Leute zu unterhalten, und mein Geld verdiene dann aber tatsächlich damit, dass ich Dinge bewerbe. Für gewisse Firmen, dass halt zu 80% mein normaler Michi-Content ist, wo ich halt in einem kurzen Instagram-Video irgendwas Witziges aus meinem Leben erzähle oder einen Sketch spiele, und dann mein Geld auf Social Media verdiene damit, dass halt eine Firma zu mir kommt und sagt, okay, in deinem nächsten Sketch wäre es super, wenn du diese Geschirrspültabs verwendest. Und dann denke ich mir so, na gut, also wenn es für mich passt, dann mache ich das. Grundsätzlich könnte ich natürlich auch sagen, ich bin irgendwie Kabarettist, der Videos macht, aber ich finde es dann manchmal so ein bisschen eitel, das zu sagen. Ich finde Influencer sein nicht schlimm. Ich verstehe, dass Influencer oft einen schlechten Ruf haben. Und ich verstehe es aber nicht ganz, warum man das über ein ganzes Berufsfeld geben würde. Ich sage jetzt auch nicht, jeder Nachrichtensprecher ist irgendwie langweilig. Es gibt ja dann natürlich auch verschiedene Facetten. Es kommt immer darauf an, was du dann im Endeffekt machst. Genau, und ich bin da irgendwie reingerutscht. Influencer nennt man ja immer so, weil es heißt, wir haben sehr viel Einfluss. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf wen ich genau Einfluss habe. Mir folgen einige Leute, aber...
Ja, einige, wie viele derzeit ungefähr?
Auf Instagram 143.000. Es werden täglich weniger. Nein, es werden jetzt wieder ein bisschen mehr. Und ich sehe die aber nicht wie so eine Herde an Schafen. Meiner Meinung nach sind das schon sehr kritische Leute. Und die sagen ja manchmal, hey, den Inhalt fand ich jetzt deppert, die Werbung war nicht cool. Also... dass sie jetzt so blinden Einfluss auf die habe und sage, kauft Geschirrspültabs, und die sagen, okay, mache ich. Also ganz so ist es auch wieder nicht.
Aber ich habe durchaus das Gefühl, dass das Wort Content Creator entstanden ist, weil jemand nicht sagen wollte, dass er Influencer ist. Zum Teil.
Voll, ja. Aber der einzige Grund, warum ich ein Problem mit dem Wort hätte, wäre halt dieser Einfluss.
Ja, weil das nicht das Ziel ist, sozusagen jemanden zu beeinflussen, oder?
Ich sehe es auch nicht so. Ich habe das Gefühl, ich trete in den Austausch mit den Leuten. Und ich habe doch eine sehr kritische Community, was ich aber super finde.
Ja, das haben deine Follower mit unseren Leserinnen und Lesern auch ein bisschen gemeinsam. Und wir versuchen ja auch in unserem Podcast immer in den Austausch zu treten. Ja. Aber unsere Genres sind natürlich nicht vergleichbar. Wir sind ja ein Nachrichtenpodcast. Wie ist dein Nachrichtenkonsum? Wie erträgst du Nachrichten oder wie konsumierst du Nachrichten?
Ich bin froh, dass du mich fragst, weil ich habe eine Antwort darauf. Ich schaue natürlich, ich stehe jeden Morgen in der Früh auf und schaue auf meine diversen Webseiten. Oft ist es irgendwas wie die New York Times, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann schaue ich natürlich auch auf die Presse.
Natürlich. Michi Buring hat mich mit ernsten Augen angesehen.
Ich bin jetzt nicht jemand, der so ein absoluter Nachrichten-Junkie ist. Am Abend manchmal ist ganz gern mit meinem Partner Dominik die Zip. Aber ich bin jetzt auch niemand, der so irgendwie Live-Ticker verfolgt oder wahnsinnig gern ellenlange Artikel liest, aber ich krieg schon mit, was passiert. Ich spüre in der Früh immer, wann ich den Punkt erreicht habe, wo ich sage, genug Nachrichten. Wenn es dann später Breaking News gibt, werde ich schon mitkriegen. Nur ich finde, in der Zeit, in der wir leben, wird es uns ja sehr leicht gemacht, immer irgendwas zu konsumieren, immer zu erfahren, was überall passiert. Ich finde das bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Aber besonders in den letzten paar Jahren habe ich halt gemerkt, dass das sich negativ auf meine Laune auswirkt, wenn ich zu informiert bin. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich
habe
absolut gerne ein Grundlevel an Infos. Ich weiß, was in der Welt abgeht. Aber darüber hinaus möchte ich das einfach nicht zu nah an mich ranlassen. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich mache Nachrichtenfasten, was das Nächste ist, was die Leute offenbar gern machen.
Naja, also es gibt ja auch Instagram-Fasten.
Das mache ich tatsächlich.
Was ja auch ein großes Thema ist.
Voll.
Für viele Menschen. Ja. Wir haben zuletzt auch mit den Gästinnen von Drama Carbonara diskutiert über das geplante oder angedachte Instagram-Verbot für Jugendliche oder ab 15 Jahren.
Super.
Findest du das gut?
Ja, finde ich total toll. Ich möchte nicht, dass mir junge Leute folgen. Ich habe irgendwie ein Problem damit, weil ich finde, dass meine Inhalte, also ich mache jetzt nicht wahnsinnig anstößige oder explizite Inhalte, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, für Leute unter 15 oder unter 16 ist es einfach nichts. Genauso sehr hat mir das gestört, wenn ich mit meinem Kabarett unterwegs war und in der ersten Reihe sitzt so ein 10-Jähriger, wo ich mir denke, wie kommst du da her? Man dachte, die offenbar jemand keinen Babysitter kriegt oder so, aber das fand ich dann halt irgendwie inappropriate. Das heißt, ich weiß, für wen meine Inhalte sahen und ich weiß, für wen sie nicht sind. Es passiert dann natürlich immer wieder, dass die Menschen wohin verirren. Gut, als 12-Jähriger habe ich auch total gern, keine Ahnung, die Reality-Show über die Playboy-Bunnies geschaut. Also ich verstehe schon, dass man manchmal Dinge konsumiert, die nicht für einen gedacht sind und das ist der Reiz davon.
Und die Problematik des Suchtverhaltens, des gelernten Reels weiter swipen für den Glücksmoment. Ja. Wie gehst du damit um und findest du es schlau, dass man sagt, okay, Jugendliche sollten vielleicht da jetzt später damit umgehen oder sollten sie es vielleicht auch früher schon lernen einfach?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich unmöglich beantworten kann, weil ich glaube, ich nicht weiß, nie wissen werde, wie es sein muss, Jugendlicher zu sein, der mit dem aufwächst. Dann ist vielleicht eh schon zu spät. Wobei, na, wenn du nie damit konfrontiert wurdest. Ich kann es aber generell nicht sagen, weil jetzt sind wir in einer Zeit, wo bereits, also meine Nichten haben iPads, mehr oder weniger. Klar, sind die nicht auf Instagram, aber sie swipen ja trotzdem irgendwas durch die Gegend. Ich persönlich weiß, dass es mein Beruf ist und vielleicht versuche ich genau deswegen einen gesunden Umgang damit zu finden. An so Tagen, wo ich wirklich auf Instagram was posten muss, weil halt eine Kooperation ausgemacht ist zum Beispiel, mache ich das ganz gern in der Früh. Da merke ich, dass das auch am besten funktioniert. So Inhalte, die zwischen 7 und 9 Uhr morgens poste und dann lösche ich die App für den Tag. Und dann ist es mir wurscht, was die Leute schreiben. Und am nächsten Tag schaue ich halt wieder rein. Und das ist für mich meistens ein ganz guter Zugang. Aber gut, ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe so eine durchsichtige Box, wo ich oben mit einem Timer einstellen kann, wie lange diese Box verschlossen bleibt. Und da kann ich zum Beispiel mein Handy reingeben. Funktioniert super in so Phasen, wo ich irgendwie produktiv sein muss, weil ich zum Beispiel ein Buch schreibe. Ja, aber so die richtige Lösung habe ich auch noch nicht gefunden. Eine Zeit lang hatte ich ein Dumbphone, also da gebe ich meine SIM-Karte rein und ich kann nur telefonieren. Ja, na, war auch nicht die Lösung.
Man tut, was man kann, aber du beschäftigst dich schon sehr mit diesen Themen auch. Ne?
Ich bin offen damit, weil ich es halt nicht mag, dass ich dann spüre, dass mir mein Daumen weh tut, dass ich irgendwie 10 Seiten vor einem Buch lese maximal und man denkt, boah, jetzt habe ich aber irgendwie Lust auf was anderes, auf eine andere Stimulation und es muss irgendwie schneller gehen, weil dieses Buch ist so ein Slow Burn. Also ich mag nicht, was es mit meinem Hirn macht, dass ich einfach alle 10 Sekunden was Neues brauche. Aber ich bin optimistisch, dass man sich das auch super abgewöhnen kann.
Jetzt haben wir ein bisschen geredet über deine Social-Media-Nutzung, privat und beruflich. Wie ist es denn mit der Person Michael Buchinger? Wenn du vieles teilst von dir, hast du da noch eine Abgrenzung oder wie gehst du damit um, dass du ja einfach du bist eigentlich?
Ich habe eine super Abgrenzung, aber ich muss sagen, ich habe das erst irgendwie in den letzten Jahren gespürt, dass ich das brauche, weil, ja klar, wenn du irgendwie mit 16 damit anfängst und dir das langsam aufbaust, dann denkst du nicht wirklich dran, hey, was mache ich, wenn mir das zu viel wird, wenn ich das Gefühl habe, mein Privatleben ist zu öffentlich. Was mir voll geholfen hat bei der Abgrenzung ist, dass ich jetzt tatsächlich ein Büro habe. Das ist eine externe Wohnung, die ist woanders. Ich habe die halt so eingerichtet, dass es gemütlich ausschaut und dort mache ich, vor allem dort mache ich meine Inhalte, also sowohl den Podcast als auch meine Videos. Das heißt, was man im Hintergrund sieht, ist jetzt nicht mehr wie früher meine private Wohnung in den meisten Fällen, sondern halt mein Büro. Das finde ich schon mal ganz fein. Und dann habe ich halt so gewisse Dinge, wo man einfach denkt, über das rede ich nicht. Also ich rede selten über Familie, ich rede selten über Politik und Religion und ich bin schon manchmal dafür, Dinge zu machen, wie jetzt zum Beispiel Urlaube, über die ich einfach nicht spreche, die ich einfach nicht zeige. Weil man denkt, die sind halt wirklich privat. Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen anders bin. ich bin sehr gern still in meinem Privatleben. Ich bin jetzt bei einem Abendessen mit Freunden nicht unbedingt die Person, die am meisten erzählen muss. Ich höre auch sehr gerne zu. Es gibt jetzt auch keine frappierenden Unterschiede, wie dass ich heimlich russische Literatur lese oder, keine Ahnung, total gerne Dart spiele, nicht drüber spreche. Also so ist es auch wieder nicht. Aber halt meine Online-Persönlichkeit ist sehr überspitzt und einfach so 150% ich selbst.
Wohin geht denn die Reise? Deinem Tagebuch wirst du treu bleiben, deinem Podcast-Tagebuch. Aber du, der Krimi ist fertig. In welche Richtung schaust du denn jetzt? Was ist das nächste große Projekt?
Ganz ehrlich, die letzten Jahre haben mich gelehrt, du kannst das nicht sagen. Ich bin halt immer großer Fan davon, 6 Eisen im Feuer zu haben und wenn dann irgendwas passiert oder irgendwas nicht funktioniert, wie zum Beispiel 2020 bis 2022 konnte ich kaum auftreten mit meinem Comedy-Programm und da war ich halt sehr froh, einfach andere Standbeine zu haben. Das heißt, ich bin da immer sehr gewillt, verschiedene Dinge auszuprobieren. Jetzt gar nicht so panisch, aber ich schaue dann halt einfach mal, was funktioniert und was nicht. Jetzt war jetzt letztens mein Comedy-Programm im Fernsehen, im ORF und die Quote war sehr schlecht. Also ich habe mir wirklich gedacht, das wird vielleicht irgendwie ein neues, wie sagt man, Sprungbrett für was anderes. Aber bei der Quote, ich meine, es hat online ganz gut funktioniert, surprise, surprise, aber im Fernsehen selbst war es, glaube ich, Marktanteil von 7% ist jetzt nichts. Wobei die Dienstagnacht funktioniert in letzter Zeit nicht wahnsinnig gut. Habe ich mal genauer angeschaut. Nichtsdestotrotz, okay, es hat einfach nicht so gut funktioniert und deswegen schaue ich dann, okay, ich setze jetzt halt nicht alle Pferde auf eine Fernsehkarriere. Natürlich wäre es schön, aber gut, wenn es nicht funktioniert, mache ich etwas anderes. Ich brauche das auch ein bisschen, dass ich verschiedene Dinge am Start habe.
Aber der Podcast bleibt der fixe Begleiter für
die
nächste Zeit.
Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, der Podcast bleibt. Ich finde es nur spannend und auch ein bisschen schwierig, was in letzter Zeit für so einen Podcast verlangt wird. Weil ich habe ganz bewusst einen Podcast gestartet nach Jahren des YouTuber-Daseins, wo ich mir dachte, gut, jetzt kann ich nur reden, die Leute müssen mich nicht sehen. Jetzt ist der Podcast plötzlich zu einem Videomedium geworden. Ja. Man muss immer irgendwelche Clips rausspielen und aufzeichnen, halt die Kamera mitlaufen lassen, finde ich eh super. Aber ich merke halt einfach, dass die Ansprüche gewachsen sind.
Und glaubst du, deine Hörerinnen und Hörer wollen das auch? Oder glaubst du, ist es eher eine Vermarktungssache?
Es ist eine Vermarktungssache. Ich spüre es dann, dass wenn ich halt irgendeinen guten Clip habe, der auf Instagram funktioniert, dann spiegelt sich das schon wieder in den Podcast-Zahlen. In letzter Zeit habe ich angefangen, manchmal Gäste einzuladen. Okay, ich habe einen Gast bis jetzt gehabt und das war mein Freund. Nichtsdestotrotz, die Tür ist offen für Gäste. Ich kann mich nicht beschweren. Also mein Podcast ist ja wirklich immer in den Top 15 oder wenn es ein schlechter Tag ist, dann ist er auf Platz 18. Aber es soll mir nichts Schlimmeres passieren, als gut geklickt zu werden. Ich finde es nur spannend, wenn ich das nur kurz anbringen darf, dass vor 2-3 Jahren waren Werbekunden einfach sehr dankbar für Podcasts. Mhm. Wenn ich denen das jetzt pitche, und das ist oft so ein umfangreicher Pitch, wo ich sage, wir können machen Instagram, TikTok oder Podcast, dann wollen die immer alles außer Podcast.
Ah, okay.
Und das finde ich voll spannend. Verstehe nicht ganz, warum.
Das ist interessant.
Ja, ich finde es auch interessant. Aber ja, wird schon wieder anders werden.
Ich war hier im Haus lange in der Online-Redaktion, bin es immer noch. Das heißt, ich bin, ich title den ganzen Tag auch Geschichten. Mhm. Wie wichtig sind denn Podcast-Titel, dass die Quote rauf oder runter geht?
Ja, ist natürlich das Um und Auf. Also am besten irgendwas, man möchte jetzt nicht sagen Clickbait, aber halt irgendwie eine Frage, die dann im Laufe der Podcast-Folge beantwortet wird. Irgendein knackiger Titel, irgendein Wortspiel. Oft habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Formel raus und dann habe ich einen super Titel und es funktioniert überhaupt nicht. Nächste Woche wieder irgendein, denke ich mal, ich probiere es aus, ich mache irgendeinen dummen Titel, keine Ahnung, Michi Michi Bang Bang, irgendwas Nichtssagendes und das ist dann meine bestgeklickte Folge. Also ich kann es, manchmal habe ich das Gefühl, okay, ich verstehe es und dann lehrt mich das Leben, nein, ich verstehe es überhaupt nicht.
Aber selbst für so eine Fan-Follower-Gemeinde ist es doch ein Faktor, ob die Hörerzahl hoch oder nicht ist, ne? Was im Titel steht.
Trotzdem. Ja, na klar, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Ich versuche dann auch, man muss einfach, das fällt mir manchmal schwer, aber wenn man halt selbst ein Produkt hat, sei das jetzt ein Buch oder ein Podcast, man muss halt drüber reden. Ich denke mir immer, ich will meinen FollowerInnen nicht so sehr auf die Nerven gehen. Nichtsdestotrotz, okay, dann poste ich halt diese Podcast-Folge 3-mal. Irgendwann werden es die Leute schon hören. Aber ich verstehe auch, man hat nicht immer Bock auf Podcasts, Aber dafür ist meine Quote halbwegs, ja, normal und konstant. Spürt's nicht so ein Sommerloch.
Wann hörst du Podcasts eigentlich?
Hörst die ganze Zeit, vor allem beim Sport, vor allem halt auch, wenn ich lange Wege habe. Jetzt bin ich mit der U-Bahn hierher gefahren, habe ein bisschen Podcasts. Ich höre halt immer nur so, also die Gwyneth Paltrow hat zum Beispiel einen Podcast, die hört dann solche Dinge. Jetzt nicht unbedingt irgendwas, was mich bildet, aber halt einfach so, ja, nette Geschichten. Ja, da höre ich Podcasts ganz gern und ich bin aber auch kein Fan davon, die jetzt irgendwie sonderlich schnell zu hören. Ich kenne ja so Leute, die sagen, ich höre immer alles auf doppelte Geschwindigkeit und ich denke mir so, warum? Man muss keine Podcasts hören. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss diese 10 Folgen am Tag hören.
Optimierung.
Genau, voll. Selbst bei der Freizeitgestaltung. Genau, und ich genieße es dann und ich liebe Podcasts. Also ich wünschte, die hätte es schon ein bisschen früher gegeben. Wenn sie, wie lange gibt es Podcasts? Jetzt kommt das Pop-Quiz.
Kommt die Gegenfrage. Natürlich. An dieser Stelle werden wir elegant schneiden. Aber ich werde es auf jeden Fall nachlesen. Ja gut, es fängt
gibt's halt... Gibt es länger, als man denkt, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, es hätte es zu meiner Schulzeit schon gegeben. Aber ich bin sicher, zu meiner Schulzeit gab es schon Podcasts. Ich habe sie nur nicht gehört. Es war nicht so ein Ding wie heute.
Also ich persönlich habe erst mit dem Smartphone angefangen, Podcasts zu hören. Also so... Mitte der Nullerjahre.
Aber ich habe ja...
Was ja deine Schulzeit ist. Verzeihung. So viel dazu. Ich habe die beste Übergangsfrage vorbereitet.
Ja.
Was haben Podcasts und Sommer gemeinsam, lieber Michi Buchinger?
Ja, Podcasts und Sommer haben sogar einiges gemeinsam. Ähnlich wie der Sommer kann sich ja ein Podcast extrem lang anfühlen, dass du denkst... Jetzt ist schon langsam die Luft draußen und ich kann nicht mehr. Aber man muss sie immer wieder einfach motivieren und sagen, gut, diese 2 Minuten höre ich jetzt noch. Ist es das, auf das du hinaus wolltest?
Nein, nicht unbedingt.
Nein, und auch, dass es erfrischend sein kann. Und auch, dass dein Sommer ist ja das, was du daraus machst. Ich kann jetzt sagen, ich habe einen total seriösen Sommer und ich gehe viel in die Oper und ich genieße Kunst und Kultur und ich lese viele Bücher. Ich kann aber sagen über einen flirty und fun Summer und gehe viel schwimmen zum Beispiel oder vor in den Urlaub. Damit möchte ich sagen, Sommer ist nicht gleich Sommer und Podcast ist nicht gleich Podcast. Das ist so ein breites Spektrum. Man kann einen super Sommer haben, man kann einen schlechten Sommer haben. Du kannst dann einen Podcast über Mord hören, du kannst einen Podcast über Nachrichten hören zum Beispiel.
Ja.
Sehr, sehr kluge Aussage von mir.
Ich bin tatsächlich erstaunt. Es hat sehr viel Sinn ergeben. Wir bitten unsere Sommergäste noch, die folgende Frage zu beantworten, weil wir auch ein sehr audiophiles Medium sind. Nanonanet. Was ist denn dein liebstes Sommergeräusch?
Oh, ich habe sofort gedacht an so eine Luftmatratze, die irgendwie in ein Swimmingpool reinrutscht. Und da höre ich einerseits so Wasser, das so macht, aber ich höre natürlich auch dieses
das Quietschen
von der Luftmatratze. Und das ist für mich das absolute Sommergeräusch.
Und die zweite Frage, die wir allen Gästen stellen wollen, könnte dir liegen, was soll weg vom Sommer, quasi die Hassliste des Sommers?
Irgendwie tatsächlich das Ranzen. Ich weiß, das ist, aber ich habe jetzt heute schon den Tag mit ein paar Leuten verbracht und ich habe dir gegenüber natürlich auch das Wetter und die Hitze erwähnt, aber ja, es ist gerade heiß, es wird dann sicher wieder kühl irgendwann und dann können wir uns darüber aufregen. Es ist schlimm, dass es heiß ist, I get it, aber was ich schon für Gespräche jetzt geführt habe und auch, ich bin manchmal von so Leuten umgeben, die halt wirklich schlecht drauf sind, sobald es halt ein bisschen wärmer wird. Und ich rede jetzt aber auch nicht von alten Leuten oder denen, die Hitze wirklich zu schaffen macht, sondern einfach... Leute, die sich dann aufregen, weil sie halt ein bisschen schwitzen, denke ich mir, ja, dann geh halt duschen oder keine Ahnung, geh mal ins Freibad oder schauen wir, dass wir unseren Ventilator aufstellen. Also ich finde, Herz auf zum Raunzen, es wird schon wieder anders.
Weniger Raunzen, mehr Podcast hören,
ja.
Kann man das heute mal so zusammenfassen. Lieben Dank, lieber Michael Buchinger, dass du ein bisschen Tagebuch-Feeling auch hier in unsere Pressehallen hier mitgebracht hast und ich wünsche dir noch einen schönen Sommer und danke, dass du da warst.
Hey, dann wünsche ich dir ebenso und ich bedanke mich für die Einladung.
Wie Sie merken, haben wir den Podcast mit Michael Buchinger noch in heißeren Tagen aufgenommen. Wir wünschen Ihnen trotz des nicht ganz so sommerlichen Wetters ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.